NDR Info. Themen des Tages.
So etwas hat es noch nicht gegeben. Mehrere tausend Pager explodierten gestern im Libanon und auch in Syrien gleichzeitig. Diese mutmaßliche Attacke auf die Hisbollah machte sich die Kommunikation der Miliz zunutze, die eben aus Sicherheit nicht auf Handys setzen, sondern auf diese kleinen Funkempfänger. Aber wer steckt hinter diesem Anschlag? Wie sehr hat es die Miliz auch getroffen? Und die drängendste Frage, was bedeutet das für den Krieg im Nahen Osten? Dazu gleich mehr bei uns. Hier kommen die Themen des Tages heute an diesem 18. September. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Wir starten aber mit der gescheiterten Klage der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Bundestag organisiert seine Arbeit in Ausschüssen, also Verteidigungsausschuss, Rechtsausschuss oder auch Auswärtiger Ausschuss zum Beispiel. Und im Grunde passiert da die eigentliche Arbeit der Abgeordneten. Aber alle Parteien, haben wirklich alle Parteien ein Recht darauf, in diesen Ausschüssen auch einen Vorsitz zu haben? Das wollte die AfD einklagen, denn die kam bis jetzt nicht zum Zug. Mit einer Ausnahme, dem thüringischen Abgeordneten Stefan Brandner, der war 2 Jahre lang Vorsitzender des Rechtsausschusses. Aber nach mehreren umstrittenen Äußerungen wurde er von der Mehrheit der Ausschussmitglieder wieder abgewählt. Und deswegen hatte die AfD vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Heute die Entscheidung, die AfD hat keinen Anspruch auf diese Stellen. Klaus Hempel zu dem Urteil und mit Reaktion.
Eine Fraktion hat keinen Anspruch darauf, dass sie in den Fachausschüssen des Bundestages auf jeden Fall einen der Vorsitzendenposten besetzen darf. Früher war das mal gängige Praxis, aber einen Rechtsanspruch darauf gibt es nicht, so das Bundesverfassungsgericht. Das ist der Kern der heutigen Entscheidung. Und noch etwas Wichtiges hat das Verfassungsgericht geklärt. Früher wurden die Vorsitzenden in den Ausschüssen grundsätzlich nicht gewählt, sondern die Fraktion, die den Vorsitz besetzen sollte, benannte einfach ihren Wunschkandidaten. Seit ein paar Jahren wird der oder die Vorsitzende von den Ausschussmitgliedern gewählt, was zur Folge hatte, dass die AfD-Fraktion nicht zum Zug kam. Details zur Wahl sind in der Geschäftsordnung des Bundestages allerdings nicht geregelt, was die AfD für verfassungswidrig hielt. Sie scheiterte aber auch mit diesem Vorbringen. Das Gericht entschied, wenn die Vorsitzenden gewählt werden, dann ist das verfassungsrechtlich gesehen in Ordnung. AfD-Politiker Stefan Brandner, der in Karlsruhe anwesend war, sagte, er sei nicht sonderlich überrascht vom Urteil und er meinte, mit der Entscheidung würden die Rechte der Opposition im Bundestag deutlich geschwächt.
Der Ausschussvorsitz unterliegt jetzt immer der Gnade der Mehrheit, der Gnade der Regierungsmehrheit und das stärkt die Parlamentsrechte, weiß Gott nicht.
Beim Bundesverfassungsgericht ging es auch um ihn persönlich. Brandner war früher mal 2 Jahre lang Vorsitzender des Rechtsausschusses. Nach sehr umstrittenen, zum Teil antisemitisch gefärbten Äußerungen wurde er abgewählt. Auch dagegen klagte seine Fraktion ohne Erfolg. Die Abwahl eines Vorsitzenden sei möglich, so das Gericht. Vizepräsidentin Doris König verwies darauf, dass die anderen Ausschussmitglieder das Vertrauen in Brandner durch dessen Aussagen und Verhalten verloren hätten.
Eine gedeihliche und effektive Zusammenarbeit im Ausschuss war damit aus ihrer Sicht nicht mehr möglich.
Vertreter der Ampelkoalition begrüßten das Urteil, etwa Stefan Thome, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion.
Wenn das Vertrauen nicht gewährleistet ist, dann muss es dem Parlament auch möglich sein, eine Wahl nicht vorzunehmen und einen Wahlvorschlag abzulehnen.
Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, meinte, im Deutschen Bundestag dürfe kein Platz sein für rechte Hetze.
Wir sind und bleiben eine wehrhafte Demokratie und dazu gehört es, unqualifiziertes Personal und rechte Hetzer von wichtigen Ämtern im Deutschen Bundestag fernzuhalten. Wir freuen uns sehr über diese Entscheidung.
Ansgar Heveling, Justiziar der Unionsfraktion im Bundestag, sagte, das Urteil sei von grundsätzlicher Bedeutung und zwar für alle Parlamentarier.
Die Freiheit des einzelnen Abgeordneten zählt auch in der Ausschusssitzung.
Eine Einschränkung machte das Verfassungsgericht dann doch. Wenn Kandidaten für den Ausschussvorsitz bei der Wahl durchfallen, dann muss das auch vernünftig begründet werden. Willkürlich geschehen darf das nicht.
Soweit Klaus Hempel mit einer ersten Einschätzung zu diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und den ersten Reaktionen darauf. Und um dieses Urteil ein wenig besser zu verstehen, habe ich mit dem Verfassungsrechtler Alexander Thiele gesprochen. Er hat eine Professur für Staatsrecht an der Berliner Business and Law School. Und ich habe ihn gefragt, nach dem Parteiengesetz müssen ja alle Parteien gleich behandelt werden. Darauf pocht die AfD ja auch, jetzt auch mit dieser Klage. Wieso entscheidet das Bundesverfassungsgericht jetzt so?
Ja, es bleibt auch dabei, dass jedenfalls die Abgeordneten prinzipiell alle gleich zu behandeln sind. Aber das Verfassungsgericht differenziert jetzt, wenn man so will, zwischen zwei unterschiedlichen Bereichen innerhalb des Bundestages. Der eine Teil, wo es sehr streng hinguckt, das ist der Teil, wo es wirklich um die Willensbildung, also die Art und Weise der Entscheidungsfindung im Bundestag selbst geht. Da ist das Bundesverfassungsgericht sehr, sehr streng. Und davon unterscheidet es jetzt die Leitungsebene, die eher der Organisation der Willensbildung dient. Und da sagt das Verfassungsgericht, da reicht es, wenn die Gleichheit grundsätzlich gewahrt ist, aber der Bundestag selbst dann Regelungen findet, die jedenfalls nicht willkürlich sind für die Besetzung dieser Position. Und um eine genau solche Position handelt es sich hier.
Und wie bewerten Sie dieses Urteil? Hätten Sie auch so entschieden?
Naja, das ist immer eine gute Frage. Ich glaube, im Grundsatz ist die Differenzierung richtig. Ich bin erstmal froh, dass dem Bundestag hier relativ viel Organisationsfreiheit zugebilligt wird. Das Bundesverfassungsgericht hat in letzter Zeit einige Male sehr stark in die Organisationshoheit des Bundestages eingegriffen. Fand ich nicht immer ganz glücklich. Hier zieht es sich zu Recht zurück und sagt, wie der Bundestag seine Entscheidung findet, liegt am Ende darin, dass er selbst entscheiden kann. Und das finde ich gut und das überzeugt mich.
Mehrheiten im Parlament können sich verändern. Was heute der vermeintliche Nachteil des einen ist, kann ja dann auch zum Vorteil werden. Und das ist im Grunde auch die Reaktion von Stefan Brandner, also genau dem Abgeordneten, der vom Vorsitz abgewählt wurde im Ausschuss, um den es auch in diesen Klagen ging. Er sagt, die jetzigen Mehrheiten würden sich an diesem Urteil messen lassen müssen, wenn sie einmal in der Minderheit sind. Würden Sie dem Bundestag raten, sich diese Regelung, die eigene Geschäftsordnung vielleicht auch mit diesem Blick nochmal anzuschauen?
Naja, das ist natürlich die Krux der Demokratie. Wenn man heute in der Mehrheit ist, kann man auch mal in der Minderheit sein. Und insgesamt muss es für beide Seiten, für die Mehrheit, aber auch für die Minderheit immer fair zugehen. Das wird aber durch dieses Urteil ja gerade sichergestellt. Denn ich habe ja gerade gesagt, in der Willensbildung, da sind wirklich alle Abgeordneten gleich. Und da guckt das Bundesverfassungsgericht auch ganz genau hin, ob jeder beim Gesetzgebungsverfahren genau gleich beteiligt werden kann. Egal ob Mehrheit oder Minderheit. Nur bei den Posten. Sozusagen bei den Organisationsposten, da hat die Mehrheit jetzt ein bisschen mehr Freiheit. Das halte ich aber nicht für gefährlich, auch wenn man mal in der Minderheit ist.
Altparteienkartell und so sieht der Rechtsstaat nicht aus. Also aber am Ende auch Wasser auf die Mühlen der AfD gerade, mit der sie sich ja auch immer wieder beschäftigen.
Ja, das kann man so sehen, wenn man es plakativ formulieren will. Es stimmt natürlich nicht. Es ist schlicht und ergreifend die Organisationshoheit des Bundestages, die sich hier Bahn bricht. Und das ist so in einer Demokratie, dass die Mehrheit möglicherweise auch mal ein bisschen mehr sagen kann, zum Beispiel im Hinblick auf die Besetzung von Ausschüssen. Insofern ist das aber, glaube ich, ganz in Ordnung.
Sie beschäftigen sich viel mit dem Grundgesetz, mit der Verfassungsordnung, wie unsere DNA auch vor Angriffen von Verfassungsfeinden geschützt ist. Warum ist so ein Urteil für Sie heute wichtig? Ist es wichtig?
Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, weil es zeigt, dass der Bundestag ein eigenständiges Organ ist, das sich selbst organisieren kann und das auch in einer Form tut, die mit dem Grundgesetz und mit den Rechten der Abgeordneten vereinbar ist. Aber davon zu unterscheiden, von der Erlaubtheit dieser Organisation, ist immer die Frage der Zweckmäßigkeit. Und da kann man natürlich immer die Frage stellen, ist es denn zwingend notwendig, politisch gesehen, der AfD diese Posten auch zu verweigern. Rechtlich ist es zulässig, aber damit ist die Debatte über die Zweckmäßigkeit noch nicht geführt. Und das heißt, das muss jeder Bundestag selbst für sich entscheiden, das muss die politische Mehrheit für sich entscheiden und dann gegebenenfalls auch mit den Konsequenzen leben, zum Beispiel, dass sie nicht mehr wiedergewählt wird.
Sagt der Verfassungsrechtler Alexander Thiele von der Berliner Business and Law School. Und dass die AfD heute in Karlsruhe mit ihrer Klage zum Vorsitz von Bundestagsausschüssen gescheitert ist, kommentiert jetzt auch Björn Dahke aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Das Urteil in Karlsruhe ist noch nicht ganz verlesen und schon tobt die AfD-Bubble. Altparteienkartell, Justiz der Machthaber, ein schwarzer Tag für den Parlamentarismus. Die AfD, die sich gerne als Partei des Rechts und der Ordnung gibt, sät Zweifel an Demokratie und Rechtsstaat. Das war klar. Die Entscheidung passt einfach zu gut in die Erzählung der Partei. Sie werde mit Tricks und Rechtsbeugung von der Macht ferngehalten. Nur stimmt das nicht. Und das haben die Richterinnen und Richter in Karlsruhe jetzt bestätigt. Das Urteil zeigt, der Rechtsstaat verteidigt sich gegen seine Feinde. Es ist Ausdruck einer wehrhaften Demokratie. Die Abgeordneten halten sich an die Verfassung und die Regeln des Parlaments. Die AfD darf weiter Kandidaten für Bundestagsgremien vorschlagen, nur hat sie keinen Anspruch darauf, dass die dann auch gewählt werden. Daran ist nichts Undemokratisches. Es ist keine Willkür, den Vorsitzenden eines Ausschusses im Bundestag zu wählen und ihn auch abzuwählen. Im Gegenteil, es erscheint sogar deutlich demokratischer, als den Vorsitz zwischen den Fraktionen auszuhandeln, so wie es bisher oft Tradition ist. Konsequenterweise sollte es künftig in jedem Ausschuss eine Wahl geben, damit erst gar keine Zweifel aufkommen, hier ginge etwas nicht mit rechten Dingen zu. Das ist der Auftrag an alle Demokraten. Sie dürfen gar nicht erst den Anschein erwecken, als liefe etwas Fragwürdiges. Recht und Gesetz werden eingehalten. Sie dürfen nicht zulassen, dass sich die AfD in die Opferrolle begibt. Sie müssen den Verschwörungserzählungen der Partei mit Offenheit und Klarheit entgegentreten. Das Urteil aus Karlsruhe ist kein schwarzer Tag für den Parlamentarismus. Im Gegenteil, es ist der Beweis, unsere Demokratie ist stark.
Die AfD ist mit ihrer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. In Karlsruhe mit ihrer Klage, den Anspruch auf den Vorsitz dort zu haben in den Ausschüssen. Dazu die Meinung von Björn Dahrke aus dem ARD Hauptstadtstudio, hier in unseren Themen des Tages. Gaza und auch die Ukraine, die galten zuletzt auch so als Testlabore digitaler Kriegsführung. Die Pager-Attacke im Libanon zeigt, dass die Grenze zwischen Cybergewalt und analoger Realität vielleicht endgültig aufgehoben ist. Das weltweite Erstaunen war groß, als gestern mehrere hundert Pager explodierten. Tausende können es sogar gewesen sein, mit denen die Hisbollah-Partei untereinander kommuniziert. Es sollen 5000 dieser kleinen Devices gewesen sein, die offenbar durch Sprengstoff gezündet worden sind. 12 Menschen sollen gestorben sein, etwa 2700 verletzt. Und viele von den Verletzten haben Augenverletzungen und anderen mussten die Arme amputiert werden. Moritz Behrendt berichtet, wie diese Attacke die Miliz getroffen hat.
Die Attacken erwischten die Hisbollah-Kämpfer hundertfach in ihren Hosentaschen. Bilder von Überwachungskameras zeigen, wie Männer in Supermärkten nach einer kleinen Explosion plötzlich zu Boden sackten. Vor den Krankenhäusern in Beirut auch heute Morgen lange Schlangen. Viele Angehörige warten auf Nachrichten von den Verletzten, zu denen auch Zivilisten gehören. Der libanesische Gesundheitsminister sprach von 200 Schwerverletzten. Darüber, wie der offensichtlich koordinierte Angriff durchgeführt wurde, melden Medien unter Berufung auf Sicherheitskreise inzwischen mögliche Einzelheiten. Die New York Times berichtet, dem israelischen Geheimdienst sei es gelungen, eine Lieferung von Pagern abzufangen und in den Geräten einige Gramm Sprengstoff zu platzieren, bevor sie an die Hisbollah ausgeliefert wurden. Auch wenn es aus Israel noch keinen offiziellen Kommentar zur Pager-Attacke gibt, sind im Libanon alle Experten sicher, verantwortlich für ein so technisch anspruchsvolles Manöver kann nur der israelische Geheimdienst sein.
So Israel, I think, is benefiting from every single occasion.
Israel nutzt jede Gelegenheit, um Treffer zu landen, um letztlich das Ziel zu erreichen, die Hisbollah so zu schwächen, dass sie keine Bedrohung mehr für Israel darstellt, sagt Eli Al-Hindi im englischsprachigen Programm des Satellitensenders Al-Arabiya. Die Hisbollah hatte die Kommunikation über die Pager eingeführt, weil die Funkempfänger aus ihrer Sicht mehr Sicherheit versprachen als Handys. Anders als Mobiltelefone senden die Pager keine Signale und können dadurch nicht geortet werden. Die Hisbollah hat Israel bereits mit Vergeltung gedroht. Für morgen hat Generalsekretär Nasrallah eine Rede angekündigt. Seine Ansprachen geben allerdings selten konkrete Anhaltspunkte für Angriffspläne.
Und heute Abend erreichen uns ja auch die Meldung, dass es erneut Explosionen gegeben hat, ähnlicher Art. Dieses Mal sollen es aber Walkie-Talkies, also Funkgeräte gewesen sein, die die Miliz einsetzt. Auch hier wird von 3 Toten berichtet und 100 Verletzten. Was das alles für die Region bedeutet, dazu gleich auch ein Interview mit einem Nahost-Experten hier bei uns. Vorher aber noch die Sicht aus Israel. Wir haben ja gerade gehört, im Ausland ist man sich weitgehend einig, so eine komplizierte, groß angelegte geheimdienstliche Aktion kann eigentlich nur vom israelischen Geheimdienst Mossad kommen. Das wird auch in Israel entsprechend diskutiert, wie Jan-Christoph Kitzler jetzt berichtet.
Die neueste Theorie, die mehrere Medien unter Berufung auf Insider verbreiten. Die Manipulation der Geräte war von langer Hand geplant. Die Explosion sollte eigentlich zum Auftakt einer israelischen Offensive gegen die Hisbollah eingesetzt werden. Doch weil die Aktion offenbar kurz davor stand, aufgedeckt zu werden, wurden die Pager vorzeitig zur Explosion gebracht. Nach dem Motto, use it or lose it, wäre die ganze Aktion ansonsten in Gefahr gewesen. Dabei wird in Israel immer noch diskutiert, ob das Land nach fast einem Jahr Krieg im Gazastreifen überhaupt bereit ist für eine große Eskalation mit der Hisbollah im Norden. Uzi Rabi, der Chef des Moshe Dayan Centers an der Tel Aviv University, sagte dem Radiosender 103 FM, die Feinde zwingen Israel ein Kriegsfeld auf, das es in dieser Form bisher nicht kannte, mit mehreren Fronten, das auf einen Zermürbungskrieg ausgerichtet ist. All das widerspricht der israelischen DNA, ausgehend von seiner militärischen Geschichte. Normalerweise geht Israel stark und schnell in nur wenigen Tagen vor, jetzt aber befindet sich Israel in einem bisher unbekannten Feld. Das Land muss neue Prioritäten setzen, Prioritäten überdenken. denken, denn man kann nicht alles gleichzeitig tun. Was jetzt notwendig ist, ist, die Hisbollah zu schlagen, und zwar nicht nur im Süden des Libanon. Wir müssen einen so starken militärischen Druck ausüben, dass er letztendlich der Hisbollah und den Mächten der Welt einen Schock versetzen wird. Am Wochenende hatte Israels Sicherheitskabinett die Kriegsziele angepasst. Auch die Rückkehr zehntausender evakuierter Bewohner von Ortschaften an der Grenze zum Libanon gehört nun dazu. Schon vor Monaten hatte die militärische Führung Einsatzpläne für eine Operation gegen die Hisbollah im Libanon beschlossen. Doch die politische Entscheidung steht noch aus. Die Evakuierten im Norden haben angesichts von rund 8000 Raketen und Drohnen, die seit Beginn des Gazakriegs aus dem Libanon auf Israel abgefeuert wurden, schon längst die Geduld verloren. Beispielsweise David Azoulay, der Bürgermeister von Metula, direkt an der Grenze. Wir befinden uns bereits seit 11 Monaten im Krieg. Ob wir nun in die Kriegsziele mit aufgenommen sind oder nicht, spielt für uns keine Rolle. Letztendlich muss die Regierung Israels, der Staat Israel, all seinen Bürgern Sicherheit gewährleisten, vor allem im Norden und im Süden. Diese Sicherheit wird es für uns nicht geben. Aus unserer Sicht ändert der Kabinettsbeschluss gar nichts. Auch auf libanesischer Seite hat es seit Beginn des Gazakriegs hunderte Tote gegeben. Wegen der zahlreichen israelischen Luftangriffe sind dort zehntausende Menschen aus Ortschaften nahe der Grenze geflohen.
Jan-Christoph Kitzler war das, unser Korrespondent aus Tel Aviv, wie man dort in Israel über die Explosion im Libanon diskutiert. Offiziell bestätigt ist es ja nicht, dass es der Geheimdienst Mossad war. Für den Libanon ist das aber klar, dass die Attacke von dort kam, und die Kommunikation der Miliz, hören wir, soll zumindest auch erstmal weitestgehend gestört sein. Richard C. Schneider war über viele Jahre ARD-Korrespondent in Israel, ist heute Autor und lebt seit 20 Jahren teilweise immer noch in diesem Land. Schönen guten Abend, Herr Schneider.
Ja, guten Abend.
Diese Technikattacken reißen nicht ab, hören wir heute Abend. Erneut Explosion. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, also angeblich sind jetzt Walkie-Talkies und möglicherweise sogar iPhones und Tablets der Hisbollah in die Luft gegangen. Das sind alles Geräte, die etwa zur selben Zeit wie diese Beepers, wie Pagers gekauft worden. Und das würde bedeuten, dass sozusagen derselbe Urheber auch diese Explosion jetzt verursacht hat. Man geht ja davon aus, dass es Israel war, aber natürlich sagt Israel nicht, ob sie es tatsächlich getan haben oder nicht.
Ist es überhaupt von Wichtigkeit, ob es so eine offizielle Bestätigung je geben wird?
Nein, das ist de facto nicht, weil für die Hisbollah und für den Rest der Welt ist es ja klar, dass es Israel ist. Und insofern werden die Entscheidungen, die Handlungen der Hisbollah darauf gar keine Rücksicht nehmen, ob Israel jemals dafür die Verantwortung übernimmt.
Würden Sie das auch als Befreiungsschlag für Netanjahu einschätzen? Weil er steht ja in den letzten Tagen, Wochen, Monaten von allen Seiten unter Druck.
Ein Befreiungsschlag ist es schon allein deswegen nicht, weil sich zunächst mal rein strategisch überhaupt nichts verändert. Und es gibt in den israelischen Medien Berichte, dass dieser Schlag, wenn er denn tatsächlich von Israel ausgeübt worden ist, aber davon geht man ja auch in Israel aus, dass dieser Schlag vorbereitet wurde, dass er sozusagen vor einem ganz großen Angriffskrieg durchgeführt werden soll, um die Hisbollah zu irritieren. Man hat das aber vorgezogen, weil offensichtlich irgendjemand bei der Hisbollah Verdacht geschöpft hat und man wollte diese Chance nicht verpassen. Das heißt aber rein strategisch, dass die Situation an der Grenze immer noch die gleiche ist. Es wird hin und her geschossen, hin und her gebombt. Die Gefahr durch das Waffenarsenal und das Raketenarsenal der Hisbollah hat sich nicht verändert. Die Lage der ungefähr 60.000 bis 80.000 Israelis, die aus dem Norden des Landes evakuiert wurden am 8. Oktober, hat sich auch nicht verändert. Insofern ist das für Netanjahu noch lange kein Befreiungsschlag.
Wie sehr gärt es denn in Israel, mit einer harten Aktion alles verstummen zu lassen? Mullahs, Hisbollah, Houthis, Hamas. Unser Korrespondent hatte darauf gerade ja in seinem Beitrag darauf hingewiesen, dass sich ziehende Zermürbungskriege dieses Land, dieses im Vergleich junge Land, ja gar nicht kennt.
Ja, es kennt Zermürbungskriege nicht, aber es ist im Grunde genommen in einer ganz schwierigen Situation, weil alle sagen, dass die Lage im Norden so nicht tolerierbar ist, dass es de facto nicht funktionieren kann, dass man jetzt mittlerweile über 11 Monate 60.000 bis 80.000 Binnenflüchtlinge hat, also Israelis, die nicht mehr nach Hause zurück können, weil sie zu nahe an der libanesischen Grenze leben. Insofern gibt es da durchaus ein Verständnis dafür, dass man möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sogar gegen die Hisbollah vorgehen muss. Was möglich ist, ist, dass die Israelis jetzt mit solchen Aktionen versuchen, die Hisbollah aus etwas herauszulösen, was sie selbst verursacht hat. Hassan Nasrallah, der Führer der Hisbollah, hat ja gleich zu Beginn des Krieges in Gaza gesagt, dass man so lange auch Israel angreifen wird in Solidarität zu Hamas, bis der Krieg in Gaza vorbei ist. Der wird nicht aufhören, das ist uns allen klar. Und insofern wird auch Nasrallah weitermachen und möglicherweise versucht jetzt Israel mit solchen Aktionen Nasrallah dazu zu bringen, möglicherweise das doch zu entkoppeln und einer diplomatischen Lösung, die die Amerikaner ja immer noch versuchen zuzustimmen. Das glaube ich aber nicht, dass Nasrallah das tun wird. Das ist ein solcher Gesichtsverlust, was gestern und heute passiert ist für die Hezbollah. Da werden sie in irgendeiner Form reagieren müssen.
Und genau das debattiert man ja auch in Israel, ob man nach fast einem Jahr Krieg im Gazastreifen bereit ist für eine große Eskalation im Norden des Landes mit der Hezbollah. Wie schätzen Sie das ein?
Ich würde sagen, dass das Militär einerseits sehr müde ist, aber gleichzeitig auch seine Vorbereitungen tatsächlich abgeschlossen hat für einen großen Krieg im Norden, dass man also tatsächlich bereit ist. Die 98. Division, die bis jetzt in Khan Yunis in Gaza gekämpft hat, ist jetzt in den Norden verlegt worden. Das sind etwa 20.000 Soldaten. Es sind wieder mehr Reservisten auch einberufen worden. Also ich glaube tatsächlich, dass die Armee vorbereitet ist. Wie erschöpft die Soldaten sind, ist ein ganz anderes Thema. Und das Land selber ist erschöpft, aber sie erleben bei vielen Leuten, egal ob links oder rechts, gerade was die Hezbollah betrifft, dass wir dann immer wieder sagen, achselzuckend, ein Brera, was auf Hebräisch so viel heißt, wir haben keine andere Wahl. Und dass man möglicherweise tatsächlich sich darauf einstellt zu sagen, okay, das muss jetzt auch noch sein.
Im Nahen Osten von einer Eskalation zu sprechen, das ist ja manchmal auch so blutleer, wenn es schon so viel Gewalt und Krieg da täglich gibt. Aber wie groß sehen Sie die Gefahr, dass es jetzt weiter eskaliert? Nach einem Jahr doch, wir sprechen immer darum, zu einem Flächenbrand kommt.
Ich weiß nicht, was der Flächenbrand dann tatsächlich bedeuten würde. Was ich aber sehe, ist, dass sich die Lage im Norden tatsächlich immer weiter hochschraubt, dass die Lage immer dramatischer wird, dass die Schläge immer härter werden, dass die israelische Luftwaffe auch immer tiefer im Libanon Ziele der Hezbollah angreift. Übrigens genauso hat die Hezbollah ihre Raketen immer tiefer nach Israel hineinfliegen lassen und reinschlagen lassen. Also man eskaliert auf beiden Seiten, aber bislang immer noch so, dass man es einigermaßen unter Kontrolle hatte. Das könnte sich jetzt sehr schnell ändern und für Netanyahu könnte das natürlich auch insofern wichtig sein, weil er A, natürlich überlebt, politisch überlebt, solange es Krieg gibt. Zum anderen aber, sollte es ihm gelingen, großes Konjunktiv, die Hezbollah vielleicht nicht vernichten zu schlagen, aber doch eben so zurückzudrängen, dass die israelischen Bürger des Nordens zurück können nach Hause, dann wäre das für ihn ganz sicher auch ein politisches Plus und er könnte vielleicht sich dann auch nach dem Krieg an der Macht halten.
Ja, vielen Dank erstmal für Ihre Einschätzung. Das ist ja genau auch eine Beobachtung, dass bis jetzt rote Linien durchaus eingehalten wurden. Aber ob das noch weiter so ist, fraglich bleibt. Vielen Dank an und den ehemaligen Auslandskorrespondenten der ARD und Nahostexperten Richard C. Schneider, wie groß die Gefahr einer Eskalation ist, nachdem der Libanon Israel für die Explosion und Angriffe auf die Hezbollah-Mitglieder verantwortlich macht. Und das waren unsere Themen des Tages heute für diesen Donnerstag, den 18. September, mit der gescheiterten Klage der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht und eben die Entwicklung im Nahen Osten. Die Themen des Tages hören Sie immer um diese Zeit und gleich danach auch als Podcast in der ARD Audiothek. Guten Abend.